Lob und Dank sei unserem Gott, auch heute Morgen für diese Gnade. Ein jeder liebe, was er will. Das hat der Liederdichter zum Ausdruck gebracht. Ich liebe Jesus, das mein Ziel. Haben wir es nur mitgesungen oder ist es mit uns in Wahrheit so, dass unser alleiniges Ziel Jesus Christus, unser Herr ist? Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir an dem nicht vorbeigehen, was wir hören, an dem nicht vorbeigehen, was wir wahrnehmen. Möge Gott uns helfen, dass wir seine Gnade annehmen, sein Wort annehmen. Ich weiß es nicht, wie es euch ergangen ist gestern Abend. Es war ein sehr kostbares Wort, ein mahnendes Wort. Ein Wort, das uns alle anspricht und ansprechen sollte. Und ich glaube bestimmt, es hat uns angesprochen. Und die Frage, die an uns, die an mir, wie an uns alle ergangen ist, war die, wie Bruder Frank es ja insbesondere betont hat, es geht ja nicht um das, was wir getan haben, oder was man mit uns getan hat, sondern es geht darum, wie haben wir Jesus Christus in uns aufgenommen? Sind wir das, was wir sein sollten, oder sind wir das, was wir nicht sein sollten? Aber Gott möchte, dass wir das sein sollen, was er aus uns gemacht hat, und das sind Kinder seiner Gnade, Kinder seines Wortes, Kinder seiner Gerechtigkeit, ja, Kinder, die begnadigt sind durch sein Wort und seine Gnade. Möge er uns heute Morgen helfen, dass wir ihm alleine ehren und preisen. Wir kommen ja nicht zusammen aus Gewohnheit hierher. Ich glaube bestimmt, ein jeder von uns hätte diese Zeit auch anders ausfüllen können, sie anders verwenden können. Aber wir, du und ich, ein jeder von uns, ist es, dem diese Zeit kostbar ist, um den Herrn zu dienen, um zu ihm zu kommen, ja, um ihm die Zeit für ihn zu verwenden. Möge Gott uns helfen, dass wir auch heute Morgen zu ihm kommen, unsere Herzen auftun, dass wir im Gebet zu ihm aufschauen, denn er allein ist wahrhaftig. Er allein ist treu und gerecht in all seinem Tun, und somit tut er an dir und an mir, an uns allen etwas, das ihm zur Ehre und zum Preis gelingen sollte. Ich weiß es nicht, wie es euch ergeht, aber wenn wir hinter in die Welt hineinschauen und um uns sehen, so möchte ich sagen, es ist Verrat. Es ist ein absoluter Verrat. Es ist nichts mehr übrig geblieben von dem, was Gott vor hunderte von Jahren getan hat für uns. Ja, tausende von Jahren, dass er getan hat für uns, dass wir erkennen dürfen, dass er gnädig und barmherzig seinem Volk ist. Heutzutage, in unserer Zeit, in der wir leben, wird ja die Gnade Gottes, ja, die Erlösung Jesu Christi, die er vollbracht hat am Stamme des Kreuzes für eine verlorene Welt, wenn ich es mal so sagen darf, sie wird für eine billige Linsensuppe abgegeben, es wird alles preisgegeben, und was bleibt noch übrig? Wir wissen und haben es gehört, dass wenn Gott sich zu seinem Volk gewandt hat und sein Volk sich von ihm wendet, so bleibt nichts anderes übrig wie ein Gericht. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir zu ihm kommen, wie hier in Matthäus 11 geschrieben steht. Ich möchte Matthäus 11 lesen von Vers 28 und sehr bekannte Worte und möchte, dass wir dieses Wort beachten, bevor wir zu ihm beten, und das gemeinsam. Dazu wollen wir aufstehen in Ehrfurcht vor unserem Gott. Matthäus 11 von Vers 28. Kommet her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade. Herr, wir danken dir für die Einladung, die du uns gibst, o Gott, jedem Einzelnen. Du rufst uns, so kommt her zu mir, o Herr. Wir kommen, wie wir sind, o Herr. Wir kommen vor dein Angesicht, mein Gott und mein Herr. Du weißt, wir haben nichts zu bringen, o Gott im Himmel. Wir sind schwach und elendig, o Gott, aber dennoch danken wir dir, dass du uns begnadigt hast, o Herr. Dass du uns das Vorrecht gegeben hast, o Herr, dein Wort zu hören. Das Wort deiner Gnade. Das Wort, das du erleuchtet hast, Herr. Mein Heiland, durch deinen guten Heiligen Geist hast es kund werden lassen in unserer Zeit. Mein Herr, ich bitte dich, Jesus Christus, schenke du uns allen Gnade auch heute Morgen, o Herr, dass wir mit bußfertigen Herzen zu dir kommen, wie wir es gehört haben gestern Abend, o Gott, dass wir uns nicht dieses und jenes rühmen, o Herr, sondern dass wir uns an die Brust schlagen und wie jener gesagt, Herr, sei und mir sind er gnädig, o Gott, hilf uns dazu. Schenke Gnade, Herr, dass wir von dir lernen, denn du bist sanft, o Herr, und demütig, mein Gott. Schenke Gnade, Herr, dass wir unsere Herzen auftun, unsere Ohren auftun, zu hören und aufzunehmen, unsere Augen auftun lassen von dir, Herr, dass sie gesalbt werden mit deiner Salbe aus der Höhe, dass wir erkennen die Zeit, in der wir leben, o Gott. Herr, du wirst bald erscheinen, Herr. So mache uns bereit, Herr Jesus Christus. So bereite uns, o Herr, dass wir warten, die sind, Herr. Und das würde ich in Ehrfurcht, Herr Jesus Christus, dich verherrlichen und deinen Namen rühmen. Mein Gott, wir bitten dich auch gemeinsam, Herr, richte du dein Wort an uns, Herr. Salbe du die Lippen, Herr, berühre du die Zunge, o Gott. Lass deinen Heiligen Geist fließen, Herr, dass du verherrlicht und gepriesen wirst, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.
Himmlischer Vater, wir spüren deine Nähe. Wir danken dir für deine gnädige Heimsuchung in diesen Tagen. Wir danken dir für die Rettung und das Heil, für die Unterweisung, für die Offenbarung deines Wortes und deines Namens und deines Willens. Geliebter Herr, wenn wir dich lieben, dürfen wir auch einander lieben, wie du uns geliebt hast. In dieser göttlichen Liebe wirst du deine geliebte Schar vollenden. Wir bitten dich gemeinsam, o Herr, sei uns nahe. Rede nicht nur mit uns, sondern lass uns begreifen, welch ein Vorrecht es ist, deine Stimme, dein geoffenbartes Wort in diesen Tagen zu hören. Welch ein Vorrecht es ist, dir glauben zu dürfen und vertrauen zu können. Geliebter Herr, nimm alles Störende hinweg. Brich du zu uns durch. Wenn wir es nicht vermögen, zu dir durchzudringen, so tu du es. Und komm in unsere Mitte, schwebe über uns und wandle unter uns und offenbare dich in uns. geliebter Heiland, wir stellen uns bewusst unter die Vergebung, die durch dein Blut geschenkt wurde. Herr, sieh uns heute durch Golgatha. Sieh uns durch dein heiliges, göttliches Blut. Sieh uns heute ohne Flecken und ohne Runzeln, sündlos, gerechtfertigt, geheiligt, und versiegle uns mit dem Heiligen Geist. Herr, ich danke dir, dass du Menschen auf Erden hattest, zu denen du reden konntest und die in deinem Auftrage geredet haben. Und ich danke dir dafür, dass du Menschen auf Erden hattest und hast, die noch heute hören, was du geredet hast. Nimm uns hin. Nochmals bitte ich darum, dass die Salbung deines Geistes auf uns ruht. Möge Friede und Glückseligkeit in dir einem jeden beschieden sein. Herr, wir wollen nicht nur gehört haben, wir möchten es erleben. Heute, heute wollest du uns gnädig sein. Offenbare dich als der Auferstandene, als der bald Wiederkommende, als der, der uns herausgerufen und dahin geführt hat, dass wir deine Stimme hören und deine Verheißungen empfangen. Herr, segne uns und mit uns dein gesamt anbetendes Volk. Geliebter Heiland, ich hab noch eine ganz besondere Bitte. Wenn du schon dem Teufel die ganze Welt überlässt, so überlass ihm dein Volk nicht länger. Stelle du den Anspruch auf die deinen und führe uns zusammen unter dem Kreuz, unter der Gnade, unter der Vergebung, in deiner göttlichen Liebe. Nimm alles, wenn jemand etwas gegen einen anderen hat, ob in Gedanken, ob in Worten, damit dein Geist nicht länger betrübt werde und du dich zurückhalten musst. Treuer Herr, dein Blut bedeckt unsere Schuld, macht hell uns und rein, stellt uns unanklagbar vor dein Angesicht, schon hier und einst dort. Geh mit uns weiter zur Vollkommenheit und dann zur Vollendung, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung in Ewigkeit. Amen. Glaube nur, glaube nur,
alles ist möglich, o glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, o glaube nur.
Amen. Glauben wir das alle? Es wäre gut, wenn wir von Herzen glauben könnten, dass der Herr zu seinem Wort steht und jede Verheißung einlöst, darüber wacht, um sie zu erfüllen. Der erste Gedanke, der mich heute traf, war der, dass Gott auf dieser Erde Menschen hatte, zu denen er reden konnte, die er senden, die er beauftragen konnte, damit sie in seinem Namen das, was er gesagt hat, weiter sagen konnten. Petrus drückt es in den Worten aus, heilige Männer haben von Gott aus geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Wir können diese göttliche Linie von Anfang an verfolgen. Und es gab immer Menschen, die gehört haben. Menschen, zu denen Gott durch die reden konnte, zu denen er geredet hat. Und ich habe das hier mit aller Deutlichkeit gesagt. Wenn der Dienstbruder Brenhams auch noch so gewaltig und groß gewesen wäre, ich hätte es geschätzt und wäre Gott dankbar gewesen. Aber das Überwältigende waren nicht die Zeichen und Wunder. Das Überwältigende war, dass Gott die Heilsgeschichte fortsetzt und dass der Herr von Mund zu Ohr gesprochen, beauftragt und gesandt hat. Und das macht natürlich den ganz großen Unterschied. Daran erkennen wir zwischen Menschen, die predigen, und denen, die von Gott gesandt worden sind, um in seinem Auftrage das, was er zu sagen hatte, zu sagen. Das ist sehr wichtig. Und weil wir das erkannt haben, dürfen wir uns als von Gott begnadigt, als von Gott gerufen, als von Gott auserwählt betrachten. Alle, die sich Gott nahen durften und denen er sich nahte, hatten die Bestätigung, dass sie Gnade bei ihm gefunden haben. Für sie waren es dann nicht leere Worte. Es war eine Verbindung zu Gott, eine Gemeinschaft mit Gott, ein hineingeführt werden in den Plan und in den Willen Gottes. Und darum geht es in dieser Botschaft, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, nicht um darüber zu philosophieren, sondern durch den Geist Gottes in den Willen und den Plan Gottes eingeführt zu werden und uns selber auch einfügen zu lassen und an dem Anteil zu haben, was Gott jetzt tut. Mich hat's seinerzeit überwältigt, als ich Bruder Brenhim sein Zeugnis geben hörte, als er sagen konnte, die Tür ging auf, der Engel des Herrn kam herein, das Licht strahlte von oben, ich sah ihn in dem Licht, ich sah ihn gehen, beschreibt seine Gestalt, sein Aussehen. Und dann sagt er das, was ihm gesagt wurde. Ich kann das genauso glauben, als wenn ich in 1. Mose 18 lese, dass der Herr mit 2 Engeln zu Abraham kam. Ich kann es genauso glauben, als wenn ich nachlese, als Zacharias am Brandopferaltar seinen Dienst verrichtete, kam der Engel Gabriel zu ihm. Ich kann es genauso glauben, wenn ich nachlese, dass die himmlischen Heerscharen in der Nähe von Bethlehem gejauchzt gesungen haben und dass der Engel des Herrn die mächtige Botschaft erschallen ließ. Ich kann es genauso glauben, dass der Engel des Herrn dem Mose in der Feuerflamme erschien. Und so könnten wir viele Beispiele der Heiligen Schrift aufzählen, die uns nahelegen und vor Augen führen, was Gott je und je getan hat. Es war gestern Vormittag, da sprach ich in Düsseldorf mit einem Doktor und der war so von sich eingenommen, wie nur wenige von sich eingenommen sind. Aber ich gab trotzdem mein Zeugnis und ihr könnt ja annehmen, welch eine Reaktion bei Menschen, die im völligen Atheismus groß geworden und darin studiert haben, welch eine Reaktion auf das ist, was übernatürlich, was für uns als göttliche Bestätigung dient, das ist dieser Welt eine Torheit. Der Mann schüttelt mit dem Kopf. Und wir glauben von Herzen. Das ist der große Unterschied. Und wir schämen uns dessen nicht, dass Gott uns an dem übernatürlichen Wirken seines Geistes Anteil haben lässt. Und wenn Gott zu Menschen geredet hat, dann haben sie in seinem Namen, in seinem Auftrage geredet. Ihr Wort war Gottes Wort. Ihr Dienst war von Gott gesetzt, sei es im Alten oder im Neuen Testament. Ich komme darauf zurück, als Bruder Branham beauftragt wurde, das war eine heilsgeschichtliche Angelegenheit. Nicht nur, damit einige Begeisterung erleben, sondern damit Gottes Verheißungsworte für diese Zeit gehört, geglaubt und erlebt werden. Damals wurde ihm gesagt von Dr. Davis, wer wird dich schon mit deiner geringen Schulbildung anhören? Und er sagte, wenn Gott mich sendet, dann hat er Menschen, die mich hören werden. Und so war's. Nicht die Umstände, nicht die Bildung und schon gar nicht die Einbildung, sondern eine göttliche Berufung und eine Sendung ist notwendig und alle, die von Gott begnadigt sind und dazu bestimmt wurden, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, werden zu ihrer Zeit auf das hören, was Gott zu sagen hat. Und Gott offenbart seinen Willen durch sein teures und heiliges Wort. Ich sage das nicht aus Überheblichkeit, sondern als eine ganz klare und nüchterne Feststellung. Ich glaube, dass wir die Fortsetzung des Dienstes haben und miterleben, den Gott durch Bruder Branham ins Dasein gerufen hat. Wir haben nichts gedeutet und nichts hinzugetan. Wir sind von Gott in eine Sache hineingestellt worden, von der wir nie geträumt, die wir nie geahnt hätten, mit der wir doch nicht rechnen konnten. Wir sollten dankbar dafür sein, dass wir diese Gnade haben, in unseren Tagen nur eine Stimme zu hören, nämlich die Stimme dessen, der zu uns geredet hat. Von Johannes dem Täufer steht ja in Jesaja 40, Vers 3, eine Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Gott nahm die Stimme dieses Mannes, und der Ruf erging. Das Volk strömte zusammen und wurde darauf vorbereitet, den Messias zu empfangen. Er bahnte dem Herrn den Weg. Genauso hat Gott die Stimme Bruder Brenhems benutzt, um in diesen Tagen durch all die Predigten, die ja Offenbarung des Wortes und Offenbarung des Willens Gottes sind, mit uns zu reden. Aber dabei muss es dann auch bleiben. Dann gibt es nur noch eine tiefe Hineinführung in das, was Gott geoffenbart hat. Kein Abweichen nach rechts oder links, sondern ein Verklären durch den Heiligen Geist dessen, was Gott geredet hat. Und wie oft hört man doch immer wieder, dass Predigten, die vor Jahren nur gelesen worden sind, heute zu jedem Einzelnen in einer solch gewaltigen Weise reden. Sie werden lebendig. Man spürt, dass der Geist Gottes, je näher das Kommen des Herrn rückt, all diese Dinge lebendig und groß jedem Einzelnen werden lässt. Und dann belehrt nicht einer den anderen. Dann werden wir alle von Gott gelehrt. Und wie geschrieben steht, in den Tagen der Stimme des siebenten Engels. Es war doch Gott der Herr, der oft genug mit der Feuersäule herabkam, der gesalbt, der inspiriert, der offenbart, der gesegnet und der dann den Mund salbte und die Lippen, um das Wort zu bringen und die Geheimnisse auszusprechen, die für unsere Tage bestimmt waren. Wohl können wir klar unterscheiden zwischen einem Menschen, den Gott ruft, den Gott sendet, durch den Gott redet, und zwischen Gott. Die Brüder sind mir sicherlich nicht böse, wenn ich aus dem Gespräch von gestern etwas erwähne, aber sie fragten ja nicht um ihretwillen, sondern um anderer Leute willen. Und die Frage lautete, ob der Michael des Alten Testaments nicht doch Jesus Christus im Neuen Testament sei. Und ihr wisst, es gibt manchmal Anhaltspunkte für diesen und für jenen, der einen Gedankengang aufnimmt, der biblisch aber nicht haltbar ist. Unsere Antwort ist sehr klar und unmissverständlich. Jehova des Alten Testaments ist Jesus des Neuen Testaments. Michael des Alten Testaments ist Michael des Neuen Testaments. Amen. Gabriel im Alten Testament ist Gabriel im Neuen Testament. Amen. Natürlich. Es bedarf nur eines, willig zu sein, Gott und sein Wort so zu respektieren und aufzunehmen, wie es uns hinterlassen worden ist. Dann hören alle Spekulationen auf, dann kommt Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung des Geistes, Offenbarung des Wortes, Offenbarung der Geheimnisse. Wir leben ja in einer Zeit der göttlichen Offenbarung unter seinem Volke. Wir haben ja nicht nur die Offenbarung Jesu Christi gesehen und empfangen. Wir haben die Offenbarung Gottes insgesamt mit seiner Gemeinde, seinen Heilsplan. Es ist uns doch zuteil geworden. All diese Offenbarungen werden am Ende in das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes münden. Es sind nicht nur Offenbarungen, die keinen Inhalt hätten, sondern Offenbarungen Gottes, die wir aufgenommen haben und in uns tragen. Nicht leere Worte, nicht Buchstabe, sondern Offenbarung Gottes gefüllt mit Heiligem Geist, so dass wir am Ende selbst, ich sage jetzt etwas vielleicht ganz Starkes, selbst die Offenbarung und Vollendung dessen sind, was Gott in seinem Worte verheißen hat. So gewiss, Johannes der Täufer, Erfüllung biblischer Prophetie war und sich durch den Dienst Bruder Brenhams Weissagungen der Schrift erfüllt haben. So ist die Gemeinde ein fester Bestandteil dessen, was Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat.
Amen.
Und am Ende wird das Wort, das mit Bezug auf uns geschrieben steht, göttliche Realität geworden sein müssen. Das Wort kann nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Am Ende wird, wie das Wort es sagt, dem Herrn eine Braut zugeführt werden, eine Wortbraut, erfüllt und versiegelt mit Heiligem Geist, die umgestaltet wird in das Bild Jesu Christi, unseres Herrn. Das glauben wir von ganzem Herzen. Wir haben doch nicht nur gehört, wir haben doch aufgenommen, wir haben göttliche Substanz in uns aufgenommen, nämlich das Wort, das durch den Geist geoffenbart und inspiriert wurde und sind des göttlichen Wesens und seines Lebens und seiner Natur teilhaftig geworden. Ich glaube das.
Amen.
Wenn schon die Propheten im Alten Testament, ehe die Erlösung geschah, nur weil das Wort an sie erging, Götter genannt wurden, was soll heute mit uns sein, nachdem die Erlösung vollbracht und wir dasselbe Wort empfangen haben? Wir sind göttlichen Geschlechts.
Amen.
Wir haben das, was Gott uns geschenkt hat, dankbar angenommen. Es sind einige Schriftstellen, die ich kurz lesen möchte, aus 2. Timotheus, dem 3. Kapitel von Vers 14. 2. Timotheus 3 von Vers 14. Du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zu völliger Gewissheit geworden ist. Du weißt ja, von welchem Lehrer du es gelernt hast und kennst ja von Kind auf die heiligen Schriften, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung, durch den auf Christus Jesus gegründeten Glauben.
Amen.
Der Glaube muss ein Fundament haben. Und Paulus schreibt an die Korinther, ich habe den Grund bei euch gelegt und einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt wurde, und das ist Christus. Christus ist der Eckstein, Er ist der Schlussstein. Er ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Unser Glaube ist in ihm verankert, gegründet und wird standhalten in allen Prüfungen. Du kennst ja von Kind auf die heiligen Schriften, die imstande sind, dich zu unterweisen oder weise zu machen. Göttliche Weisheit kommt nicht von uns und göttliche Belehrung und Offenbarung auch nicht. Es kommt von Gott und wird uns geschenkt. Viele möchten weise sein, aber Paulus schreibt, wer weise sein möchte in dieser Weltzeit, der muss erst zu einem Toren werden, um zur wirklichen Weisheit zu gelangen. Die menschliche Weisheit ist doch von der göttlichen weit entfernt. Ja, sie widerspricht ihr, sie widersteht ihr. Deshalb dürfen wir echte Toren werden in den Augen der Menschen, um vor Gott mit göttlicher Weisheit erfüllt zu werden. Durch den auf Christus gegründeten Glauben. Sage mir heute, Bruder und Schwester, worauf ist dein Glaube gegründet? Ist er wirklich auf Jesus Christus, dem Fels des Heils, gegründet? Wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden werden, was immer kommen und gehen mag. Der Glaube an ihn ist absolut und ist Gewissheit in deinem und in meinem Herzen. Dann steht hier in Vers 16, jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch förderlich zur Belehrung und zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Gottesmensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk voll ausgerüstet. Eine völlige Ausrüstung, eine Ausstattung von Gott. Und wenn wir da wieder im Korintherbrief nachlesen wollten und im Epheserbrief, Gott hat das, was durch uns getan werden sollte, schon im Voraus bereitgestellt. Wir mögen unsere Hände auf Kranke legen, aber Gott hat sie doch schon geheilt, als Christus am Kreuz auf Golgatha starb. Amen. Wir mögen für Menschen beten, die vom Wort angesprochen werden, dass sie ihre Rettung empfangen. Und im Glauben gehen unsere Blicke nach Golgatha und wir sind überzeugt, dort sind sie gerettet worden. Da ist der Preis bezahlt worden. Jetzt ruft Gott sie, dass sie empfangen und annehmen, was für sie bereitet worden ist. Es gibt doch keinen einzigen Menschen, der von sich aus etwas tun könnte. Und das beste Beispiel war uns wieder Bruder Brennan in unserer Zeit. Ihr erinnert euch des Filmes, den wir so oft gesehen haben, als er sagte, ich bin so hilflos wie ihr alle. Ich warte auf die Gegenwart Gottes oder auf den Engel des Herrn. Und plötzlich, man sieht's ihm an. Er hat es physisch doch gemerkt und man hat's ihm angesehen. Dann ruft er aus, jetzt ist er hier auf der Plattform und ich nehme jeden Geist unter meine Kontrolle. Er war so hilflos wie jeder andere, aber dann kam der Herr ihm zur Hilfe. Dann geschah das, was wir als übernatürlich erkennen. Und deshalb wissen wir, dass es nicht um einen Menschen ging, sondern um Gott, der einen Menschen gebrauchte. Denken wir an die Öffnung der sieben Siegel. Was hatte er vorher darüber gepredigt, ehe die Offenbarung kam? Und plötzlich erschien der Herr in der Wolke, gibt die Weisung, gehe zurück nach Jeffersonville, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Nicht er hat sie geöffnet, das Lamm ist würdig erfunden worden, das Buch zu nehmen und die Siegel zu lösen. Aber Bruder Branham war gewürdigt, daran teilzuhaben, zu hören, zu sehen, mitzuerleben, wie Johannes damals auf der Insel Patmos die Dinge in Visionen im Zustand der Verzückung geoffenbart bekam und sah. So war Bruder Branham gewürdigt, die Dinge nun direkt mitzuerleben. Und er konnte sagen, an jedem Tage ungefähr um 2 Uhr Nachmittag kam die Feuersäule in meinen Raum und der Herr hat mir das Siegel geoffenbart. Welch eine Gnade, wieder nicht der Mensch, damit die Bibel recht behält, dass sich keiner vor Gott rühmen kann, und ich gehe einen Schritt weiter, dass auch kein Mensch vor Gott gerühmt werden kann. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und wie haben wir es gesagt? Es kommt nicht nur auf das Gefäß an, sondern auf den Inhalt in dem Gefäß. Aber ein Gefäß ist notwendig, damit Inhalt hineingetan werden kann. Und so hat der Herr ein auserwähltes Rüstzeug in einem Paulus gehabt, ein einmaliger Gottesmann. Es gab nur einen Paulus, nur einen Moses, nur einen Elia und es gab nur einen Johannes den Täufer. Es gab nur einen Bruder Branham und wird keinen zweiten geben. Aber wie in den Tagen Moses oder in anderen Tagen haben wir das von Gott geschenkte und geoffenbarte Wort und wir tragen es. Wie hier in 2. Timotheus 2, Vers 15 geschrieben steht, sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit richtig darbietet. Ein Arbeiter im Reiche Gottes wird nur dann vor Gott bestehen können, wenn er das Wort der Wahrheit richtig teilt. Nicht nur Wort, sondern Wort der Wahrheit. Und da kommen wir zu dem Römerbrief zum 3. Kapitel. Und hier steht Folgendes. In Römer Kapitel 3 lesen wir von Verheißungen. Wir lesen von einigen Dingen, die sehr wichtig sind. Aber mir geht es hauptsächlich darum, vielleicht nehmen wir es von Vers 2. Immerhin fiel in jeder Hinsicht zuerst, dass ihnen die Verheißungen Gottes anvertraut worden sind. Es ist hier die Rede von den Juden und dann, ob sie Vorteil haben oder nicht. Und dann wird eins herausgestellt. Immerhin fiel in jeder Hinsicht zuerst, dass ihnen die Verheißungen Gottes anvertraut worden sind. Wenn Gott einem Menschen, einem Volk, einem Geschlecht, einer Gemeinde seine Verheißungen anvertrauen kann, dann lohnt es sich, diesen Tatbestand hervorzuheben. Amen. Denn die Verheißung ist ja der Wortsame, den wir aufnehmen, der dann dazu führt, dass sie Erfüllung findet, dass ihnen die Verheißungen Gottes anvertraut worden sind. Ach, könnte Gott mir, könnte Gott dir, könnte Gott uns allen, alle seine Verheißungen anvertrauen. Ob sie uns persönlich betreffen, das Gemeindeleben betreffen oder die Dinge, die jetzt zu geschehen haben, nach seinem vorherbestimmten Ratschluss, dass auch wir sagen könnten, er hat uns seine Verheißungen anvertraut. Ich lese es noch einmal, dass ihnen die Verheißungen Gottes anvertraut worden sind. Darin sah Paulus den Vorteil der Juden im Vergleich mit den Nationen. Lasst mich das heute hier sagen. Ich sehe darin den Vorteil der Gemeinde des lebendigen Gottes, aus der die Braut herausgeboren wird, darin, dass Gott uns seine Verheißungen anvertraut hat. Das ist doch die Linie, die geistliche Linie, die Gott sein Volk je und je geführt hat. In Vers 3 lesen wir, denn nicht wahr, wenn manche sich als untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue, soll die Untreue eines Menschen oder die Untreue einiger die Treue Gottes aufheben? Soll damit die Wahrhaftigkeit Gottes hinfällig werden? Nein und nochmals nein. Gott bleibt dennoch treu. Er kann sich selber und sein Wort nicht verleugnen. Also, wie hier geschrieben steht in Vers 3, wenn manche sich untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Was sagen wir dazu? Nimmermehr. Ich habe das nicht laut genug vernommen. Hier steht's in Vers 4. Nimmermehr. Es bleibt vielmehr dabei, Gott ist wahrhaftig.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Gott ist wahrhaftig in all seinen Worten und treu in all seinem Tun. Sein Mund kann nicht lügen. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Der Mensch wird hier als Lügner hingestellt. Das sind wir alle ausnahmslos, es sei denn, wir sagen, was Gott gesagt hat. Sonst lügen wir auch noch als Gläubige. Wenn ein gläubiger Mensch nicht genau das sagt, was Gott gesagt hat, ist er immer noch ein Lügner. Nur dann, wenn wir ganz genau das sagen, was Gott gesagt hat, reden wir Gottes Wort und damit die Wahrheit. Also, jetzt steht es hier direkt im Anschluss. Ich lese Vers 4 noch einmal. Nimmermehr. Es bleibt vielmehr dabei. Gott ist wahrhaftig, obgleich jeder Mensch ein Lügner ist, wie es in der Schrift heißt. Du sollst in deinen Worten als gerecht erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Hier kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Du sollst in deinen Worten, jetzt sind wir angesprochen, du und ich, wir alle sollen in unseren Worten als vor Gott gerechtfertigt erfunden, um dann Sieger bleiben zu können, wenn man mit uns rechtet. Und wann geschieht das? Wie ist das möglich? Indem wir nur das sagen, was Gott gesagt hat.
Amen.
Begreifen wir den Sinn dieses Verses und der Schriftstelle. Du sollst in deinen Worten. Ja, und wie kann das sein? Indem Gottes Wort unser Wort geworden ist. Indem wir sagen, was Gott gesagt hat, werden wir als gerechtfertigt vor ihm erfunden werden und Sieger bleiben, wenn man mit uns rechtet. Denn dann ist die Sache ja nicht gegen uns gerichtet. Wir reden ja nicht in eigener Sache, sondern dann wäre es ja gegen Gott gerichtet worden. Fassen wir diesen Teil ganz kurz zusammen. Das Volk Israel hatte die Verheißungen Gottes und war damit oder dadurch im Vorteil vor allen anderen Völkern. Diese Verheißungen waren wie der Wortsame oder der Wortsame, den sie aufgenommen haben, und ich frage euch heute, wo haben sich die Verheißungen Gottes erfüllt? In Amerika, in Russland, in Ägypten? Nein, im Lande der Verheißung. In dem Lande, in das Gott sein Volk geführt, in der Stadt, in der Umgebung, die er erwählt hatte. Dort, wo Propheten, wo David, wo Männer Gottes, sei es Bethlehem, Jerusalem, wo immer es war, Ölberg und so weiter. Da, wo die Spuren Gottes zurückgeblieben waren, da, wo Propheten gewandelt sind, da, wo ihnen das Wort zuteil wurde, da, wo Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hat, all diese Stätten, die Gott dazu bestimmt hatte, schon im Alten Testament, da hat Gott neutestamentliche Heilsgeschichte begonnen. Warum? Gott weiß genau, was er tut. Ein Land der Verheißung, ein Volk, das die Verheißung Gottes trägt, da offenbart sich Gott. Da erfüllt er sein Wort. Und ich sage euch heute mit aller Gewissheit, Gott wird die letzten Verheißungen da erfüllen, wo die Kinder Gottes herausgekommen sind aufgrund der Verheißungen Gottes für diese Zeit und das Wort dieser Stunde angenommen haben und damit rechnen und darauf warten, dass diese Verheißungen Erfüllung finden. Sie werden nicht da geschehen, wo Menschen an dem vorbeigehen, was Gott geredet hat, sondern da, wo Menschen im Namen des Herrn in Gottes Furcht zusammenkommen, um zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Also, Gottes Wahrhaftigkeit bleibt, ob Menschen lügen, ob sie untreu werden, Gott bleibt wahrhaftig. Er steht zu seinem Wort und zu seinem Volk, das sein Wort aufgenommen hat. Nun sollen wir auch Sieger bleiben. Wenn wir reden, sollen wir mit dem bestehen können vor Gott und vor den Menschen. Ich wiederhole mich damit. Das kann nur geschehen, wenn wir sagen, was Gott gesagt hat und aufhören, wo er aufhörte, von nichts deuten und uns selber und anderen nichts vormachen. Hier in Römer 3 ist ein herrliches Wort von der Rechtfertigung vor dem Herrn, die ja die Grundlage bildet, dass wir in unserem Gewissen vor Gott zur Ruhe kommen und Frieden mit Gott finden. In Römer Kapitel 3, Vers 21 steht, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und die Propheten, die Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, nämlich die Gottes Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben.
Amen.
Ist das nicht ein wunderbares Wort? Ich frage mich, wann unsere Herzen bewegt werden, wann sie überwältigt werden, wann sie mitgehen werden, wenn Worte Gottes gelesen werden. Was würde unsere Reaktion sein, wenn wir zum ersten Mal unter dem Schall der Verkündigung säßen und der Herr uns diese Dinge so vor Augen führte und durch den Geist verklären könnte? Die Gottesgerechtigkeit war schon bezeugt im Gesetz und in den Propheten, ist aber in Jesus Christus erst offenbar geworden. Und unser Glaube an ihn öffnet uns den Weg, damit uns diese Gottesgerechtigkeit zuteil wird. Schaut, denn so steht's hier geschrieben, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist, auch für dich und für mich, für alle da ist und allen zukommt. So steht's hier. Ich lese nicht die Bildzeitung. Ich lese aus der Heiligen Schrift, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist. Kannst du es fassen? Für alle da ist. Nicht deine Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist doch wie ein besudeltes Gewand in den Augen Gottes. Das Beste, das wir zustande bringen könnten, wäre, dass wir ein Feigenblatt irgendwo finden, um die Schande unserer Blöße zudecken zu wollen. Dann aber begegnen wir dem Herrn, der uns ruft, der uns sucht, der uns findet, und er kleidet uns, wie er damals Adam und Eva in Felle kleidete, ehe er sie aus dem Paradies hinausgetan hat. Wir begegnen unserem Herrn, und da werden wir ausgezogen, aber auch angezogen, und können dann in dem Kleid des Heils unseren Weg gehen. Bitte nehmt das doch jetzt mal als ein Reden Gottes, als ein Gnadenangebot Gottes für euch ganz persönlich in Anspruch. Möge es doch ein Zwiegespräch sein zwischen Gott und uns in dieser Vormittagsstunde, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Für alle da ist. Ja, alle ist alle. Wer ist dann ausgeschlossen? Ist dann irgendjemand ausgeschlossen? Wenn alle, dann sind alle. Auch für dich. Aber es muss der Moment kommen, wo es in unserem Herzen zündet. Es muss der Augenblick da sein, wo Gott sein Wort in uns lebendig machen kann. Ich hoffe nur, dass wir es begreifen. Ich stelle eben fest, dass nicht übersetzt wird. Das war nicht so gemeint. Nur leise zur Wand hin. Sei doch bitte so gut. War sicherlich eine Fehlanzeige. Für mich sind das so kostbare Wahrheiten. Ganz kostbare Wahrheiten, die wir aus dem Worte Gottes aufnehmen, die wir annehmen, Worte, die uns im tiefsten Inneren ansprechen. Worte, die uns etwas zu sagen haben müssen, oder nicht? Ich hoffe, dass der Herr uns durch sein Wort noch ansprechen kann. Ja, dass er uns etwas zu sagen hat und dass wir darauf reagieren. Haben wir es getan unter der Predigt heute Morgen? War eine Reaktion in unserem Herzen dem Reden Gottes, dem Worte Gottes gegenüber, oder haben wir nur gehört? Gottes Wort will immer etwas ausrichten. Gott braucht nicht nur Zuhörer, Gott braucht Menschen, die sich ansprechen lassen. Menschen, die auf sein Reden eingehen, die auch darauf reagieren, die antworten. Die Zeit muss kommen, dass wir unter dem Schall des Wortes Gottes, wenn wir angesprochen werden, dem Herrn unsere Antwort geben. Nicht, dass wir nur da sitzen und uns anpredigen lassen, sondern dass wir Gott zu uns reden lassen und in ein Zwiegespräch mit ihm kommen. Er spricht zu uns und wir sprechen mit ihm. Wir antworten ihm. Was steht im Propheten Hesekiel wohl? Ich habe gerufen und niemand war da, der geantwortet hätte. Nun soll mein Arm mir helfen. Wenn Gott redet, dann will er Menschen, die darauf eingehen, die es hören, die es glauben und die ihm die Antwort geben und sagen, ja Herr, das nehme ich für mich persönlich heute im Glauben an. In dir ist mir die Gottesgerechtigkeit zuteil geworden, denn die Strafe war ja auf ihn gelegt worden, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dann geht es hier weiter in Römer Kapitel 4. Da kommen wir auf den Glauben und auf das, was Gott mit Abraham getan hat. Wieder die Verheißungen und ihre Erfüllung werden uns vor Augen geführt. Römer Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Auch wir sollen Gott glauben. Um diese Gottesgerechtigkeit zu empfangen, einen anderen Weg gibt es nicht. Wir können uns abmühen, bei Tag und bei Nacht. Es gibt nur einen Weg, die Gottesgerechtigkeit, mit der wir vor ihm bestehen können, zu empfangen. Und das ist durch den Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube ist dann lebendige Offenbarung und löst in unserem Glaubensleben das aus, was Gott in uns tun möchte durch das vollbrachte Werk am Kreuz auf Golgatha. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Glaube auch du Gott. Glaube Gott, dass er in Jesus Christus eine völlige Erlösung und Versöhnung geschenkt hat. Glaube, dass das verheißene Heil und die Gnade und die Vergebung durch Christus auf Golgatha göttliche Realität geworden ist für dich und für mich. In Vers 9 lesen wir in Römer 4, gilt nun die Seligpreisung nur den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir behaupten ja doch, dem Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann führt er weiter aus, unter welchen Umständen, nicht als er schon beschnitten war, sondern noch unbeschnitten war. Und da haben wir den Punkt. Die meisten Leute möchten sich selber so gut machen, bis sie dann endlich vor Gott erscheinen können. Und dann sind sie so gut, dass Gott sie gar nicht mehr gebrauchen kann. Abraham war unbeschnitten, als Gott ihm begegnete. Und dann hat er geglaubt. Und dann bekam er das Siegel der Beschneidung, damit sein Glaube bestätigt wird. Was wollen wir tun? Welch einen Weg wollen wir beschreiten? Wir müssen den gleichen Weg gehen, den Abraham gegangen ist. Es heißt hier, es wurde ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 10 in Römer 4. Unter welchen Umständen hat denn diese Anrechnung stattgefunden, als er schon beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nun, nicht als er schon beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und das äußere Zeichen der Beschneidung empfing er dann als Siegel für die Glaubensgerechtigkeit, die er im Zustande der Unbeschnittenheit empfangen, bekommen oder besessen hatte. Es ist doch einfach so, dass jeder Mensch, selbst wenn er in einer gläubigen Familie geboren wurde, in Sünden geboren worden ist, und jeder Mensch ist doch von Natur aus unbeschnitten an seinem Herzen und ist doch verloren, und alle seine Gerechtigkeit gilt doch vor Gott überhaupt nicht. Und dann hören wir diese Predigt von Jesus Christus. Wir hören das Gnadenangebot Gottes. Wir hören von dem, was für uns geschah, und merken unseren unbeschnittenen Zustand. Aber wir glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Wir glauben an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Und dieser Glaube führt uns aus dem unbeschnittenen Zustand heraus, stellt uns in die Gegenwart Gottes, und wir empfangen die geistliche Beschneidung an unserem Herzen und kommen auf der anderen Seite als von Gott gerechtfertigte Menschen heraus. und schauen uns um und sagen, Herr, du hast Großes an mir getan. Du hast all meine Schuld und Sünde nicht gedacht, sondern hast dich gnädig an mir erwiesen. Wie viele haben das von uns erlebt? Waren wir nicht alle ungläubig und in einem unbeschnittenen Zustand, als wir die erste Predigt hörten? Und dann kam der Glaube, und durch den Glauben kam die Gerechtigkeit Gottes, und der Herr begann sein Werk in uns. Die Beschneidung an unserem Herzen wurde vollzogen. Dann aber muss uns als Siegel dieser Glaubensgerechtigkeit von Gott die Bestätigung geschenkt werden. Dann heißt es in Römer 4, Vers 12, ja, Vers 13. Denn die Verheißung, die Abraham oder sein Samen empfangen hat, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist ihm nicht durch das Gesetz zuteil geworden, sondern durch die Glaubensgerechtigkeit. Es ist einfach die Grundlage, auf der wir stehen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich sage euch die reine Wahrheit. Selbst wenn Gläubige nicht glauben, können sie Gott nicht gefallen. Haben wir es gehört? Amen. Selbst wenn Gläubige nicht glauben können, dann können sie Gott nicht gefallen. Wir können Gott nur durch Glauben ehren und ihm das Unmögliche zutrauen, denn er hat es verheißen und er wird es auch tun. Dann lesen wir in Vers 16, deshalb ist es an den Glauben gebunden. Es soll ja ein Gnadengeschenk sein, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe. Welch ein wunderbares Wort. Deshalb ist es an den Glauben gebunden. Es soll ja ein Gnadengeschenk sein. Die Verheißungen Gottes und ihre Erfüllung sind an den Glauben gebunden. Aber der Glaube kommt aus der Predigt. Und aus der Predigt, die Predigt aus dem Worte Gottes. Und damit haben wir die Verbindung zu Gott hergestellt. Und Gott hat sie zu uns hergestellt. Und wir dürfen damit rechnen, dass alle Verheißungen Gottes ihre Erfüllung finden werden. Nur noch einen Vers. Vers 20. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab. Ja, Vers 21 gehört nun einmal dazu. Und der festen Überzeugung lebte, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch zu verwirklichen vermöge. Wie steht's um uns als dem geistlichen Samen Abrahams in dieser Zeit? Wir glauben trotz allem. Auch wenn wir auf uns schauen, Abraham hat auch auf sich schauen können, aber er schaute von sich weg und sah den Herrn und hat ihn als treu angesehen, der die Verheißung gab. Und er lebte in dem Glauben, dass Gott sie erfüllen wird, und gab Gott die Ehre. Was uns Not tut, ist, dass wir im Glauben Gott schon die Ehre geben, als wäre die Sache bereits geschehen. Das ist kein Selbstbetrug, das ist Glaube. Ungläubige könnten sagen, ja, ihr dankt Gott für Dinge, die ja gar nicht da sind. Das ist eben der Glaube. Und weil Gott es gesagt hat, deshalb sind alle Dinge in den Augen Gottes schon da. Auch wenn wir noch auf die ausstehenden Dinge warten müssen, bei Gott ist alles schon da. Und wir geben ihm die Ehre, stellen nichts in Frage von allem, was er zugesagt hat. so gewiss sich bei seinem ersten Kommen alle Verheißungen erfüllten, die für jene Zeit geschrieben standen, so gewiss werden sich jetzt alle Verheißungen erfüllen. Gott hat einen Samen Abrahams auf Erden. Menschen, die seine Verheißungsworte hören, die Beschneidung des Herzens empfangen, ja, diese Glaubensgerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch Jesus Christus erlebt und empfangen haben und das Wort der Verheißung in sich tragen und Gott schon jetzt die Ehre geben können, weil wir glauben, dass sich alles erfüllt, was der Herr gesagt hat. Können wir froh darüber sein?
Amen.
Das gibt uns neuen Mut und Freudigkeit, dem Herrn zu danken, weil wir wissen, selbst die Untreue, die unter seinem Volke hier und da sein mag, wird seine Treue und seine Wahrhaftigkeit nicht auflösen. Gott bleibt dennoch treu, obgleich jeder Mensch ein Lügner sei. Er hält, was er verspricht. Und so wir es glauben, können wir ihm auch dafür danken. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.
Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Halleluja, preis sei Gott. Geschehen ist, so sagt Amen. Halleluja. Wir singen Gnade.
Gnade, Gnade, anstatt der ich nicht so lieb und wohl. Gnade, Gnade.
Singen, lasst euch von der Freude des Heils, die im Herrn ist, durchdringen. Glaubt doch, was ihr singt, und tut es mit ganzer Überzeugung. Seine Gnade ist doch über allem und ist uns zuteil geworden. Werdet froh in dem Herrn, denn es ist wahr, was er gesagt. Es ist wahr, was er getan hat. Es stimmt doch. Wir sind erlöst. Uns ist vergeben worden. Es ist vollbracht. Halleluja. Wir singen es noch einmal von ganzem Herzen.
Gnade, Gnade, anstatt wer ich je so blieb und wohl.
Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir für deine Wahrhaftigkeit, für dein Wort, für deine Treue, für deine Gnade, für alles, das du uns zugesagt und geschenkt hast. Es ist wahr, wir sind erlöst. Es ist wahr, unsere Schuld ist vergeben. Es ist wahr, wir sind gerechtfertigt worden durch den Glauben an dich, unseren Herrn und Erlöser. Geliebter Heiland, möge sich in keinem ein Herz verstockt im Unglauben befinden. Wirke doch Glauben durch die Predigt, durch dein Wort, durch deinen Geist. Wirke Vertrauen und Zuversicht.
Amen.
Halleluja! Oh, dass wir dir danken könnten,
dass wir dich preisen könnten, denn du hast die Wahrheit gesagt und wir glauben dir. Halleluja! Offenbare deine Macht und Herrlichkeit durch Rettung, durch Heilung, durch Befreiung. Ja, offenbare den Sieg von Golgatha. Halleluja! Deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Halleluja! Amen!
Treuer Gott,
mein Herr.
In Demut kommen wir so, wie wir sind.
Oh Gott,
glauben von ganzem Herzen,
mein
dass
Herr.
Du gegenwärtig bist.
Halleluja.
Herr, du hast gesagt,
mein Gott.
Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt
oh
sind.
Gott.
Herr, wir sind
Herr.
Mehrere hier.
Herr.
Von weit
Halleluja.
Und breit gekommen.
Oh
und wir stehen vor
oh
dir im Glauben.
Gott.
Und
oh
im Vertrauen, Gott. Oh Herr,
ja, Herr,
dass du alles schon
oh,
getan hast, Herr.
Amen.
Wenn wir nur
oh,
glauben
Gott.
Können, Herr,
oh,
so sagt es dein Wort,
Halleluja.
Sind alle Dinge Reich möglich. Halleluja. Herr, du hast die Hände
mein
gesehen,
Jesus.
Du hast die Herzen
ja,
gesehen,
Herr.
Du hast
Halleluja.
Das Verlangen gesehen, aber du
Sieg.
Hast auch das alles gestillt,
oh
Herr.
Jesus.
Reich sei deinen wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen.
Halleluja.
Wir danken dir
mein
für dein
Gott.
Wahrhaftiges Wort,
Amen.
Welches
Amen.
Geist und
oh,
Leben ist
Jesus.
In unserer Mitte
oh,
und in unseren
Jesus.
Herzen. Halleluja. Preis
Jesus.
Und Dank sei dir, dass du
oh,
nicht ferne
Jesus.
Bist, Herr, dass du in deinem Nahe
oh,
bist, Herr. Wir empfangen es jetzt,
Halleluja.
Herr, was du uns
Halleluja.
Zugesagt hast.
Mein
Preis
Gott.
Und Ehre, Ruhm und Anbetung deinem herrlichen Namen.
Oh,
nimm hin den Lobpreis, oh Gott,
Halleluja.
Aus unser aller Herz
Halleluja.
Und aus unser aller Mund,
mein
oh Herr.
Jesus.
Denn dir alleine gebührt die Ehre
oh,
und der Lobpreis
oh,
und die Anbetung
Gott.
Für alles.
Halleluja.
Herr, wir wollen keinen Menschen verehren. Wir verehren deinen heiligen
Halleluja.
Namen.
Halleluja,
Halleluja.
Oh,
der über alle Namen ist. Und in dem alles Heil
Halleluja.
Und alle Vergebung
mein
und alle Heilung
ja,
und alles vorhanden ist.
Mein
Preis und Dank und Ehre sei deine Gegenwart. Halleluja. Im Namen Jesu Christi.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.